Und in unserem nächsten Talk geht es genau um solche Fälle. Ihr habt im Internet was gekauft und merkt dann, Geld weg.
Geld weg, aber ihr könnt natürlich auch was dagegen tun. Prävention ist eine Möglichkeit. Ihr könnt beispielsweise eure Eltern schulen. Dann muss niemand zu Weihnachten nach Hause den Familien-PC reparieren. Ihr könnt Backups machen. Dann müsst ihr vermutlich nicht direkt beim Management antanzen. Oder ihr guckt euch Vorträge an. Zum Beispiel Hirnehacken. Hirnehacken auf dem 36C3. Wer hat's gesehen? Oh, doch schon einige. Hirnehacken Hackback Edition. Wer hat's gesehen? Immer noch sehr viele. Disclosure Hack and Back auf dem Camp 23. Wer hat's gesehen? Na, keine Camper hier anwesend. Das macht nichts. Kai und Matthias erzählen euch was über Fake-Shops von der Stange beziehungsweise die Kriminalität dahinter. Heißt sie herzlich willkommen auf der Bühne.
Großen Applaus.
Ja, moin, ich bin Matthias, ich arbeite bei SR Labs.
Kai Biermann, ich bin im Investigativressort der Zeit.
Und wir haben uns Fake Shops angeschaut. Das war eine längere Recherche. Ein erster Teil ist vor gutem halben Jahr veröffentlicht worden. Wir wollen da jetzt mal genauer reinschauen und werden auch erzählen, wie es heute aussieht. Hiermit ging die Recherche los. Ein 0815 Webshop irgendwo im Internet. Man kann da Klamotten kaufen. Die Seite ist jetzt, ich glaube, auf Niederländisch. Und dieser Webshop hat ein Problem. Da liegt auf dem Webserver ein .git-Ordner rum, offen zugänglich, mit einer Config-Datei. Ich schaue schon länger nach Datenlecks im Internet. Das ist technisch relativ langweilig, weil da überall offene Türen sind. Man muss einfach nur rechtzeitig durch diese offene Tür durchgehen, sonst haben das andere schon gemacht. Und ja, hier haben wir also verschiedene Dinge. Wir haben hier Zugangsdaten zu einem Bitbucket-Account. Und da steckt auch ein Git-Repository hinter. Wie funktioniert das Ganze? Die Struktur eines Git-Repositories, wenn so ein .git-Ordner irgendwo rumliegt, ist ziemlich vorhersagbar. Wir finden die Config-Datei, die wir gerade schon gesehen haben. Und wir finden auch eine Index-Datei, wo ich zum Beispiel Dateinamen drin finde. Wenn diese Dateinamen nicht gerade auf .php enden, dann kann ich diese Dateien direkt herunterladen. Hier haben wir jetzt eine PHP-Datei, die würde vom Webserver interpretiert werden, kann ich nicht direkt herunterladen, aber ich habe ja noch eine Hash-Summe, die auf ein Object in diesem .git-Ordner zeigt. Und damit kann ich dann Dateien in diesem Repository rekonstruieren. Wenn man so ein Git-Repo im Internet irgendwo findet auf dem Webserver, dann kann man oft nicht alles rekonstruieren, hier in diesem Fall aber schon. Das heißt, das haben wir getan und siehe da, da ist ein WordPress. So, dieses WordPress sieht ja relativ normal aus, es sind aber so ein paar Dateien da, die üblicherweise nicht in einem WordPress zu finden sind, wenn man so ein WordPress gerade frisch installiert. Nicht eingecheckt in dem Git-Repo ist üblicherweise die WordPress-Config-Datei. Da finden wir Datenbank-Zugangsdaten und wir haben hier zwei Ordner, CardPay, RPC-Server, das gehört auch nicht zu WordPress, und noch ein Datenbank-Backup. Das Datenbank-Backup ist ziemlich leer. So, wir sehen dann Admin-Account, keine weiteren User. Wir haben auch direkt eine Admin-E-Mail-Adresse xmservice99@outlook.com. Bestellungen haben wir in diesem WordPress, mit dem dieser Webshop aufgesetzt wurde, gar nicht gefunden, aber noch einen E-Mail-Account mit einer anderen E-Mail-Adresse, randschuhsservice@zizimail.com. Der Mail-Account tat nicht mehr. Schade, langweilig. Nächstes Datenleck anschauen. Oder vorher noch mal kurz in die anderen Dateien. Sieht irgendwie seltsam aus. Chinesische Schriftzeichen, verstehe ich nicht so richtig gut. Und dieser Code schien auch nicht mehr genutzt zu werden. Ich habe keine Referenz gesehen auf diesem Code. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwie benutzt wurde. Und ja, trotzdem mal angeschaut, was da passiert. Das sind irgendwie Zahlungs-Gateway-Adressen, eine Backup-Gateway-Adresse. Irgendwas wird da auch vielleicht verschlüsselt. Und wenn ich einen Code brauche, dann kann ich mich an Dingfu Technology wenden. ja, irgendwie auch einen Haken dran gemacht, nächsten Ordner angeschaut. Ist eine RPC-Klasse in PHP, Remote Procedure Class. Damit kann man irgendwie aus der Ferne Dinge auf diesem Server tun, offenbar zum Beispiel eine Bestellung generieren, wozu auch immer. Ich kann Kunden rausziehen, unklar. In dem Backup, das wir vorher gesehen haben, sind eh keine Daten. Irgendwie im Kopf nochmal einen Haken dran gemacht. Und dann wurde es sehr, sehr seltsam. Denn ihr erinnert euch an die .git/config-Datei. Da sind NutzerInnen-Namen von Bitbucket-Accounts drin. Und wenn man diese Nutzernamen bei LeagueX reinschmeißt, beispielsweise bei einer Leak-Suchmaschine, die systematisch das gesamte Internet nach solchen leckenden .git-Ordnern durchsucht, dann haben wir plötzlich weit über 10.000 Domains. Das ist nicht dasselbe Datenleck, sondern immer das gleiche, denn für jeden Webshop oder für jede Domain, die dort ist, haben wir ein eigenes Git-Repository, verschiedene Zugangsdaten zum Teil und immer ist der gleiche Mist drin. Immer irgendein WordPress, ein leeres Backup, so eine RPC-Server-Klasse, sehr seltsam. Und so sehen diese Webshops von vorne aus, relativ aufwendig designt. Und das ist nicht immer das gleiche Design, sondern da ist ein Logo, das zum Domainnamen passt. Meist ist die IP hinter Cloudflare versteckt. Immer noch seltsam. Also haben wir mal bestellt und geguckt, was passiert, wenn man da bestellt, um besser zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Wir haben uns also willkürlich einen der Webshops gegriffen, haben da geguckt, was gibt es da für schöne Angebote. Wir haben da verschiedene Oberteile, fast 50% reduziert, nehmen wir mit, suchen uns eins aus, packen das in den Warenkorb, können unsere Adresse angeben und haben hier die Wahl zwischen Kreditkarte oder Kreditkarte über PayPal. Wählen wir Kreditkarte, geben unsere Daten ein und wieder etwas Seltsames, denn die Zahlungsdaten wurden nicht an den Webshop direkt übermittelt und auch nicht an einen der üblichen Zahlungsprovider, sondern an so eine Domain, wo jemand mit dem Kopf über die Tastatur rollte und ja, seltsam. Dann haben wir das auf verschiedenen anderen Webshops auch noch ausprobiert und da gab es dann die Möglichkeit, über PayPal zu bezahlen oder zu spenden und 3% der Bestellungen werden dann auch noch an arme Kinder in irgendwelchen Bergregionen gespendet. Wir haben natürlich nicht unsere echte Kreditkarte genommen, um dort zu bestellen. Es gibt sogenannte Canary-Kreditkarten, die kann man wie normale Kreditkarten nutzen. Da kann dann aber kein Geld abgezogen werden, sondern wir sollen einfach nur benachrichtigt werden, wenn diese Kreditkarte genutzt wird. Wir haben keine Benachrichtigung erhalten, fanden diese Riesenmenge von über 10.000 Webshops immer noch sehr seltsam, haben dann aber angefangen, in andere Datenlecks zu gucken, die auf den ersten Blick interessanter waren.
Da komme ich denn. Matthias zeigte mir den Kram irgendwann und sagte, interessiert dich das? Und auch ich hätte vorhin den Arm heben müssen, denn meine Töchter hatten gerade versucht, billige Doc Martens im Internet zu bestellen. Die kosteten nur die Hälfte, kamen aber nie an. Und ich war sozusagen ein wenig aware, heißt das glaube ich auf Neudeutsch, vorgewarnt. Und interessierte mich für Webshops und die nicht liefern, was sie versprechen und habe dann mal so ein bisschen mich umgehört und umgeschaut und hörte immer mehr solcher Geschichten und dachte, okay, vielleicht ist das ja ein größeres Problem und das ist genau der Grund, warum wir heute eigentlich hier sind, weil eigentlich ist das Thema eher klein für diese Community, möchte ich mal sagen, weil Online-Betrug alltäglich ist für uns inzwischen, leider Gottes. Wir erzählen das aber, weil wir glauben, dass wir zum ersten Mal das Ausmaß verstanden haben und zeigen können und weil wir glauben, dass wir zum ersten Mal zeigen können, dass dahinter organisierte Kriminalität steckt. Und ich würde gern auch nochmal eine Salomfrage machen, die der Engel vorhin schon gemacht hat, weil ich mir selber und euch was zeigen will. Die erste Frage, Wer wurde schon mal im Internet betrogen? Also, ne, ich habe das selbst erlebt in der Familie. Arme oben halten bitte, weil jetzt kommt die zweite Frage. Wer hat es denn angezeigt? Und das ist das Ergebnis, was ich befürchtet hatte und erwartet. Sehr gut. Wir kommen darauf zurück. Leider, muss ich dazu sagen. Kleiner Spoiler. Also, Betrug ist ein gigantisches Problem. Weil es alle trifft, weil es alltäglich geworden ist und trotzdem kümmert sich keiner drum. Weil ein Teil des Problems ist, dass die Betrugssummen so gering sind. Also das habt ihr sicher auch erlebt, das gehst dann meist hier wie in diesen Klamottenshops, 50, 60, 70 Euro, das tut mir weh. Also ich würde die vermissen oder vermisse die. Das scheint auch eine Summe zu sein, wo viele Menschen sagen, ach Gott, das ist mir jetzt nicht die Mühe wert, da zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu machen, wer weiß, was da passiert. Egal. Dieses Egal führt dazu, dass sich nicht so richtig jemand darum kümmert. Das sieht man unter anderem daran, das hier ist eine Folie aus dem Cybersicherheitsmonitor, das ist eine Umfrage des BSI, da geht es darum, wie schützen Sie sich eigentlich im Internet, wenn Sie im Internet unterwegs sind? Und da wird wirklich vorgeschlagen als Maßnahme Verzicht auf Online-Shopping, als Schutzmaßnahme. Wo ich so denke, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also stellen wir uns das Ganze mal realweltlich vor. Ich weiß, solche Vergleiche hinken immer so ein bisschen, ne? Aber wir werden dauernd betrogen, wenn wir in den Supermarkt gehen. Und dann empfiehlt eine Sicherheitsberatungsbehörde, ja, gehen Sie halt nicht in den Supermarkt. Finde ich mühsam und schwierig. Ist aber genau Teil dieses Problems und einer der Gründe, warum wir heute hier darüber reden wollten. Also, es ist ein akzeptiertes Lebensrisiko, ja, es passiert uns allen dauernd oder viel zu oft. So, und in der Psychologie gibt es dafür ein Konzept, das nennt sich erlernte Hilflosigkeit. Ja, wir haben halt gelernt aufgrund negativer Erfahrungen, wir selber können es nicht ändern. Also nehmen wir es hin und in der Steigerung glauben wir sogar noch, wir sind selber schuld daran. Nein, auch das möchten wir hier zeigen, ihr seid nicht schuld daran. Es geht um organisierte Kriminalität, die euch betrügt. Nochmal so ein Beispiel. Wie sieht die Seite für euch aus? 50% Rabatt und mehr, Klamotten, nette Klamotten. Irgendwelche Hinweise auf Probleme? Da sind ein paar, genau. Also der Preis sollte euch immer erstmal wundern. Uns ist bei diesen Shops, die Matthias gefunden hat, aufgefallen, dass sie nicht nur die gleiche Software nutzen und die gleiche Softwarelücke haben, sondern dass sie auch auf sehr ähnliche Art übersetzt sind zum Beispiel. Ne? Neue Ankünfte ist im Deutschen sehr unüblicher Ausdruck. New Arrivals im Englischen sehr üblich bei Shopseiten. Das war so einer der Hinweise und einer der Hinweise, auf die man achten kann, wenn man sich auf solche Seiten begibt. Es gibt noch viele mehr, die sind euch sicher allen bewusst, aber erzählt sie auch gerne allen Freunden, Verwandten und Bekannten, denen es nicht bewusst ist. Ne? Kein Impressum, der Bezahlprozess zwingt immer zur Kreditkarte, die URL ist seltsam, passt nicht zur Marke, das Logo passt nicht so ganz, weil Jürgen Eckert, wer ist Jürgen Eckert? Jürgen Eckert übrigens, kann ich kurz erzählen, war auch ein Opfer, weil diese Bande, die wir da gesehen haben und noch sehen, hat in ihrer ersten Betrugswelle tote URLs genutzt. URLs, die vorher anderen Leuten gehört haben und aufgegeben wurden und die haben die sozusagen im großen Stile aufgekauft und wiederverwendet. Und da war dann so zum Beispiel eine URL von Jürgen Eckert, das war ein Künstler aus Süddeutschland, der hat da ursprünglich mal seine Bilder darüber vertrieben und das dann abgemeldet, weil er es nicht mehr wollte. Sowas haben die genutzt. Auch diese Menschen wurden zu Opfern dieser Bande. Matthias erzählt euch jetzt mehr zu dem, wie wir dazu zu den Daten kamen.
Ja, wenn man in Datenlecks schaut und wenn man in Datenlecks intensiver reinschaut, kann das Nebenwirkungen haben. Das heißt, wenn ihr plötzlich auch Lust habt, in Datenlecks reinzuschauen, seid euch bewusst, macht euch bewusst, was für Nebenwirkungen das haben kann. Also von mir aus gerne zu Hause ausprobieren, aber vorher die Zeit nehmen und drüber nachdenken, welche Probleme das mit sich bringen kann. Ich würde zum Beispiel vorübergehend nicht mehr nach China reisen oder nur sehr, sehr gut vorbereitet. Jedenfalls, wir haben nicht groß überlegt, haben einfach mal weiter reingeschaut.
Du.
Ich und mein Team. Und nachdem Kai und ich uns auf dem Camp getroffen hatten oder danach nochmal und Kai meinte, boah, das ist interessant, dachten wir, okay, dann schauen wir da halt wieder rein. Und stellten fest, unser verdammter Kanarienvogel funktioniert doch. Nur die Webhooks haben irgendwie nicht getriggert. Das heißt, wir haben verpeilt, dass unsere Canary-Kreditkarte genutzt worden ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Wir hatten im April 23 bei dreierjuliane.com bestellt, war früher wahrscheinlich mal die Webseite einer Sängerin, hat die Webseite aufgegeben und kurze Zeit später war dann Webshop. Wir haben bei diesem Webshop bestellt und eine Woche später fing jemand an, diese Kreditkartendaten zu testen. Und zwar immer wieder über einen Zeitraum von einigen Wochen mit verschiedenen Händlern, mit Facebook, mit Blizzard Entertainment, DoorDash. Und immer sollte nur ein geringer Betrag abgebucht werden. Das ist etwas, was man im Internet, wenn man sich so mit Kreditkartenfraud beschäftigt, häufiger sieht. Sie testen die Karte, denn Karten, die funktionieren, bringen auf dem Markt mehr Geld. Das Thema war also wieder interessant und wir fingen an, anzuschauen, was wir eigentlich da damals in diesen Git-Ordnern gefunden haben. Und interessant wurde insbesondere diese Funktion Remove Backup. Wir hatten den gesamten Quellcode, konnten also überall reinschauen, mussten irgendwie ja, kein klassisches Pentesting betreiben, sondern konnten ein Code-Review durchführen und interessant sind so Befehle, wo ein System-Command ausgeführt wird. So, das ist dann ein Befehl, der mit lokalen Nutzerrechten des Webserver-Users häufig ausgeführt wird. Und hier ist es dann in der Tat so, dass ungefiltert Nutzerinput ausgeführt wird. Und wenn wir dort dann einen zweiten eigenen Befehl reinhängen, dann haben wir plötzlich Remote Code Execution mit einem Local Unprivileged User. Das Interessante ist, das haben wir nicht einmal, das haben wir 10.000 Mal. So plötzlich hatten wir 10.000 oder mehr Unprivileged User in diesem Internet. Boah, ja, krass. Wir haben das dann auch genutzt, um unsere Testbestellung zu suchen. Die haben wir auch gefunden. Das war auch wieder etwas ja, Seltsames. Sieht anders aus als andere Bestelldaten. Wir haben hier das Bestelldatum, die Währung, der Betrag 44,40 Euro und rechts die zwei Produkte, die wir bestellt hatten. Ich glaube, das waren zwei runtergesetzte Handtaschen. Wenn man die zwei Zahlen da addiert, kommen 34,40 raus. Es kann sein, dass da irgendwo noch 10 Euro Versandkosten unterschlagen wurden. Jedenfalls hatten wir jetzt die Möglichkeit, unsere Daten zu sehen und wir konnten auch weitere Daten da herausziehen. Und eine Stichprobe haben wir organisiert und dann an Kai weitergegeben.
Das war der Zeitpunkt, wo wir ahnten bis wussten, es geht um Kriminalität, es geht um Betrug, uns aber nicht sicher waren, wie genau der abläuft, welchen Umfang der hat und ob es überhaupt Opfer gibt. Weil, wie Matthias ja sagte, die Daten waren seltsam bis durcheinander. Da kamen dann wir ins Spiel, weil mein Job ist es ja eher dann, die Leute zu suchen, die da betroffen sind, mit denen zu reden, mir das erzählen zu lassen, damit ich es erzählen kann. Das ist ein Symbolbild, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das habe ich durchaus mit Absicht gewählt, weil es völlig in die Irre führt als Symbolbild. Alter, Jugend schützt vor Betrug nicht. Ja? Wie wir dann später gesehen haben, hat das nichts mit dem Alter zu tun. Fühlt euch nicht zu sicher, auch diese Webshops werden leider immer besser. So, wir wollten also wissen, wurden wirklich Menschen betrogen? Wo, wie viele, in welchem Umfang? Da wir das Gefühl hatten, das ist sehr groß, 10.000 Shops in aller Welt, haben wir die Daten geteilt mit Kolleginnen und Kollegen bei mehreren Medien, haben gefragt, wollt ihr mitmachen, wollt ihr uns helfen, wollte mit recherchieren und wir haben dann gemeinsam über 100 Opfer identifiziert, gefunden, gesprochen und uns ihre Geschichten erzählen lassen und waren uns anschließend sehr sicher, das ist ein Betrug, der ist passiert wirklich und der passiert in großem Stile. Hier sind mal kurz ein paar der sehr typischen Antworten der Betroffenen. Mir ist sehr wichtig, kein Victim-Shaming zu betreiben. Ja? Das sind Opfer und die wurden betrogen. Die sind nicht schuld. Wenn euch sowas passiert, ihr seid nicht schuld. Diese Antworten deuten für mich darauf hin, dass das ein völlig normales Verhalten ist, weil wir inzwischen gewohnt sind, sehr impulsiv und oft im Internet zu bestellen, zu kaufen, davon ausgehen, dass diese Bestellprozesse relativ einfach sind, dass sie halbwegs sicher sind, ne, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung von unserer Bank und Kreditkarte. Und wir vertrauen, Menschen vertrauen. Vertrauen ist ein wichtiger Kit für die Gesellschaft und Vertrauen zu missbrauchen ist eigentlich relativ fies. Deswegen, diese Menschen sind Opfer. Wir zeigen auch keine davon, wir nennen auch keine davon. Und wenn euch das passiert, ihr seid nicht schuld. Nochmal. So. Diese Menschen wollten einfach was kaufen, von dem sie dachten, hey, es könnte ein guter Deal sein. Auch das ist interessant übrigens zu sehen, diese Rabatte bei diesen Seiten, diese Scammer oder diese Betrüger lernen. Ja, diese Rabatte sind oft nicht mehr so utopisch niedrig, dass man sofort sich an den Kopf fasst und weitergeht, sondern es sind manchmal nur 10-20% im Vergleich zu Produkten beim echten Shop, wo sie kopiert wurden. Die reichen, um uns zu triggern und zu sagen, ach, wenn ich das sparen kann, warum nicht? Aber sie sind nicht mehr so, dass man sofort skeptisch wird. Und wie gesagt, man wird zum Opfer, ob man will oder nicht, wenn man nicht sehr gut aufpasst. Wir haben dann auch mal so ein bisschen geguckt, wo betrifft es denn überhaupt Menschen? Und wie viele, hier seht ihr schon mal den Umfang, das sind wirklich relativ große Zahlen. Und wir reden nur über eine Bande, kommt dann noch. Nochmal ein Beispiel, ich habe vor kurzem, letzte Woche, nochmal geguckt, die Bande gibt es noch, sie ist noch aktiv und ich habe nochmal versucht nachzuvollziehen, okay, wie kamen die Leute drauf? Das ist eine Google-Suche, die ich gemacht habe, ich habe diesen Begriff gehoben, Arquette ist eine Marke und ich habe diesen Damen Woolblazer in das Google-Suchfeld eingegeben und habe über die Bildersuche gesucht, weil uns das auch viele Opfer geschildert haben, dass sie über die Bildersuche suchen, damit sie die Sachen sofort erkennen. Und das war das Ergebnis, was ich bekam. Wo ist der Fake-Shop? Nicht so einfach, oder? Ja, nein, alle sind es nicht. Ist der da. Auch das finde ich durchaus erschreckend oder eine erschreckende Erkenntnis bei der Recherche. Diese Betrüger geben sich große Mühe, bei Google sauber gelistet zu werden, weil sie darüber ziemlich viel Traffic machen und ziemlich viele Opfer finden. Das war also der Fake-Shop. Auch dieser Bande, bitte? Egal, auch Google-Suchergebnisse sind nicht immer die besten. Das ist sozusagen, man kommt über die Google-Suche direkt auf diesen Shop. Der findet sich auch in unserer Liste, die wir haben, der betroffenen URLs. Jetzt kommt noch ein Problem. Ich habe anschließend dann noch eine Gegenprobe gemacht, weil es gibt natürlich auch Gegenmaßnahmen. Es gibt zum Beispiel den Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale NRW, kann ich wirklich empfehlen. Da solltet ihr URLs testen, wenn ihr euch nicht sicher seid oder sie auch gerne immer testen. Das ist eine riesige Datenbank, die sehr aktuell gehalten wird, an die wir übrigens auch die Daten gespendet haben. Das Problem war, dieser Webshop, den ich da letzte Woche noch gefunden habe, wurde vom Fake-Shop-Finder noch nicht sauber identifiziert als Fake-Shop, sondern nur so als könnte sein, könnte nicht sein. Gelb reicht leider nicht, um uns abzuhalten von einem guten Deal. Ja, die Ampel muss dann schon rot sein. Deswegen fand ich das durchaus bedenklich. Und das heißt auch, die Bande wird besser und es gibt sich große Mühe, uns zu betrügen. Was wir auch gesehen haben in den Daten, ist, dass, wie Matthias schon sagte, diese Bande nicht nur einmal abbuchte, sondern versuchte, wenn sie eine gültige Kreditkarte bekommen hat, weil man die natürlich eingibt in den Bestellprozess, die anschließend erneut zu belasten. Das ist ein realer Fall. Es ist ein Mensch aus München, mit dem ich gesprochen habe länger, der sehr offen und sehr freundlich war und mir viel erzählt hat und mit dem ich sozusagen seine Kreditkartenabrechnung durchgehen durfte. Und der sagte, die ursprüngliche Abbuchung, also sie ist skeptisch geworden bei dem ursprünglichen Shop, hat dann die Bank informiert, hat gesagt, irgendwas war komisch. Die Bank hat gesagt, ja, ja, kein Problem, wir stornieren. Und dann hat er das vergessen. Und Monate später gab es weitere seltsame Abbuchungen. Viele Monate später. Und da hat es dann gedauert, bis ihm auch der Zusammenhang klar wurde zu diesem komischen Fake-Shop. Und also man hat dann viel Hudeleien, kennt ihr wahrscheinlich, sehr lästig. Das ist aber nicht das einzige Problem, was entsteht, wenn man auf sowas hereinfällt, weil selbst wenn man das Geld zurückbekommt, und viele bekommen ihr Geld zurück, ne, wenn ihr mit der Kreditkarte bezahlt habt, ihr eine große Chance, dass die Kreditkartenunternehmen euch das zurücküberweisen, aber eure Daten sind weg. Und das ist schwierig, also hier seht ihr die Daten, die bei dieser Bande abgefischt wurden, weil das die Daten sind, die im Bestellprozess anfallen. Ja, die registrieren eure IP-Adresse, mit der ihr diese Seite angesurft habt, registrieren die Daten und speichern die Daten, die ihr eingibt, und sie speichern sie sofort. In dem Moment, wo ihr die in das Webformular eingibt, werden die gespeichert. Auch wenn ihr den Bestellprozess abbrecht, die Daten werden gespeichert. Nur als Warnung. Was kann man mit diesen Daten anstellen? Ich habe mich mal auf einem sogenannten Kader-Forum rumgetrieben danach. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein Angebot von Leuten, die solche Kreditkartendaten verkaufen. Da sieht man die Datenqualität, die wird da angegeben, und je nach Datenqualität bestimmt sich der Preis. Der Preis, den ihr am Ende in Dollar seht, ist der Preis für einen Datensatz, eine Kreditkarte. Die Datenqualität, die da verkauft wird, entspricht der, die diese Bande, die wir da sehen, anbieten kann. Das heißt, sie können nicht nur versuchen, bei euch Geld abzubuchen, sondern sie können die Daten anschließend auch noch weiterverkaufen und damit durchaus auch erhebliche Summen verdienen. Nochmal, das ist ein Kreditkartensatz, 3 bis 5 Dollar. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, insgesamt 300.000, 500.000, eine halbe Million Kreditkarten fielen in dem Zeitraum, den wir sehen konnten, an.
Ja, war das alles? Also wir haben Fernzugriff auf die Webshops, wir können Opfer identifizieren, wir können die Größenordnung zumindest über einen Zeitraum von 3 Jahren ziemlich gut abschätzen. Wir wissen nicht, wie viel die Bande tatsächlich verdient hat, weil wir nicht wissen, wie viele Kreditkartenzahlungen storniert wurden. Und wir wissen auch nicht, welche Kreditkarten wie häufig recycelt wurden, um mehrfach irgendwo zu bezahlen. Ihr erinnert euch an den Bestellprozess, da ist eine komische Domain aufgefallen. Das heißt, die Webshops, die wir gesehen haben, sind nicht alles. Da ist mehr dahinter, also schauen wir da mal näher rein. Angefangen hatte das Ganze mit den Domains und leakenden .git-Ordnern, wo Bitbucket-Zugangsdaten drin auftauchen. Mit dem Quellcode, den wir da gefunden haben, haben wir eine Unprivileged Remote Code Execution erreicht auf vielen Fake-Shop-Servern. Wir konnten da schon sehen, dass diese 10.000, 15.000 Domains nicht auf einem Server liegen, sondern auf einem Server lagen vielleicht 200 Domains. Das heißt, das waren ganz schön viele Server. Die Server waren alle ziemlich veraltet. Man hätte dort einen Pull-Kit-Root-Exploit von der Stange ausnutzen können, um dann Root zu werden. Und dort gab es dann wieder ein Datenleck, Zugangsdaten lagen dort rum für Server, die wir jetzt Merchant Management Server nennen. Merchant Händler ist ein Begriff, den wir aus Quellcode von diesen Leuten übernommen haben. Wir konnten dort jetzt anfangen, Struktur zu identifizieren. Wir fanden also Hinweise auf Zugangsdaten, und mit diesen Zugangsdaten konnten wir uns bei anderen Servern einloggen. Wir haben gesehen, es gab Cluster von Fake-Shops, die haben sich mit diesen Händler-Servern verbunden, und auf diesen Händler-Servern waren wieder Zugangsdaten, und zwar für Datenbanken. Diese Datenbanken liefen nicht auf dem gleichen Server, sondern auf einem entfernten Server. Damit hatten wir dann Datenbankzugang, und über diesen Datenbankzugang auf einem entfernten Server fanden wir wieder Zugangsdaten. Plötzlich wurden es mehr Domains. Wir hatten nicht mehr 15.000 Domains, sondern plötzlich waren es über 75.000 Domains. Nicht alle dieser Domains waren gleichzeitig online. Zum Zeitpunkt der Recherche, Ende April, waren mehr als 20.000 Domains gleichzeitig in Benutzung, in Verbindung mit fast doppelt so vielen IP-Adressen. Auch auf diesem Datenbankserver haben wir uns näher umgeschaut und je weiter wir fortschreiten, desto weniger detailliert ist, was ich erzähle. Denn diese Bande ist immer noch aktiv. Wir wollen euch gerne erzählen, wie unsere Recherche funktionierte, aber wir wollen auch jetzt nicht die IT-Sicherheit dieser Bande verbessern. Also, wir fanden dort ein Tool zum Importieren. Dieses Import-Tool bestand aus zwei Komponenten. Erst einmal hat es andere Webshops abgegrast und dort einfach alle Produktbilder, Produktbeschreibungen rausgezogen. Und es gab ein Import-Tool, das hat dann diese Daten, CSV-Dateien und viele, viele Bilder, Terabytes von Produktbildern, aufbereitet und in diese Webshops wieder reingesteckt. Über diesen Datenbankzugang hatten wir dann auch eine Privileged Remote Code Execution. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass jetzt auch die Domains owned sind. Dort waren auch weitere Zugangsdaten für Registrare und Cloudflare. Das war noch nicht alles. Wir haben ein Server im Hintergrund identifizieren können, der irgendwie eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Dort mussten wir drei Schwachstellen finden und verketten, um dann endlich Remote Code Execution zu erhalten. Und auch dort haben wir Zugangsdaten gefunden, und zwar Zugangsdaten, die wir vorher nicht hatten. Ihr stellt fest, oben in der Kette fehlen diese Payment Gateways, die Bezahlserver, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Und ja, mit den Zugangsdaten, die wir zuletzt fanden, war es dann auch möglich, in einen Teil, leider nicht in alle Payment Gateways, mal vorsichtig reinzuschauen. Ich mache jetzt die Struktur noch etwas klarer. Wie ist das Ganze abgelaufen? Also wir haben angefangen mit den Fake Shops. Am Ende hatten wir knapp 76.000 Domains, Stand Ende April, Anfang Mai 2024. Das sind jede Menge Domains und diese Domains lassen sich in Clustern Bitbucket-Usernames zuordnen. Aus verschiedenen Quellen kann man dann, ja, kann man zusammenführen, findet dann noch mehr Domains. Man findet viele, mehr als 30 Payment-Gateways. Diese Payment-Gateways sind überwiegend bei dem einen gleichen Webhoster gehostet. Und über die Remote Code Execution in PHP hatten wir auch Zugriff auf diese Fake Shop Server, insgesamt mehr als 350 an der Zahl. Diese Infrastruktur ist überwiegend in den USA gehostet und wie eben erwähnt, findet man hinter den Fake Shop Servern die Server, die wir Merchant Management Server nennen. Davon gibt es dann nur noch 8 Stück und diese Bitbucket-Usernames am Anfang kann man jeweils einem Händler-Server zuordnen. Das heißt, plötzlich erkennen wir mehr Struktur in diesem Netz von Fake-Shops und ja, fangen so langsam an, Strukturen zu verstehen. Auf diesen Händler-Servern liefen jeweils ein Ticketsystem, Monitoring-System, ein Händler-Management-System und das Ganze war dann noch mit einer Datenbank verbunden, die bei Alibaba läuft. Da ist dann ja auch noch das eben angesprochene Import-Tool zu finden. Und ganz zum Schluss zwei Hauptmanagement-Server, die zeitlich nacheinander, nicht gleichzeitig genutzt wurden. Diese waren, sind, muss man sagen, bei AWS gehostet. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Das ist eines der WordPresse. Wir sehen ganz unten eine API-URL. Dorthin werden Zugangsdaten beim Bestellen übertragen. Viel mehr ist auf diesen Servern nicht drauf. Die Server sind ansonsten relativ langweilig. Dann hatten wir gesagt, wir haben auch die Domains quasi geowned. Natürlich haben wir tatsächlich nichts verändert. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist Aufgabe der Strafverfolgung. Wir haben die Infos, die wir haben, geteilt, dazu später mehr. Das ist einer der Accounts bei einem chinesischen Domain-Provider. In der Mitte, wahrscheinlich relativ schlecht zu lesen, ist die Zahl 6774. Das kann man mit 15 oder mit 20 multiplizieren und dann wissen wir, wie viele Domains über diesen einen Account laufen. Mit von der Partie ist Cloudflare, denn nach außen hin verstecken die Webshops ihre tatsächliche IP. Cloudflare wird selten blockiert. Machen sich die Täter hier zunutze. Dann hatten wir Einblick in die Händlerserver. Hier gibt es wieder chinesischsprachige Tools, hier um Produkte zu importieren. Hier sind CSV-Dateien, die ja genutzt werden, um Produkte in Masse in einen Fake-Shop zu importieren. Besonders interessant war ein Ticketsystem. So, das heißt, es gibt bei dieser Gruppe einen QA-Prozess. Wenn ein Webshop fertig aufgesetzt ist, dann schaut die Gruppe da nochmal drüber oder jemand aus dieser Gruppe schaut da drüber und geht wahrscheinlich eine Checkliste durch und guckt, ist alles in Ordnung und hier stimmt irgendwas mit der E-Mail-Adresse nicht, das soll bitte jemand ändern. Also wird ein Ticket angelegt, damit jemand anderes das ändern kann. In einem anderen Tool verstehen wir noch ein bisschen mehr über diese Struktur. Hier sind insgesamt über 30 Rollen aufgelistet worden. Sehr spannend war, dass sie sich an AB-Testing versuchen. Wir haben eine Gruppe A, die für SEO zuständig ist, und wir haben eine Gruppe B, die genau das Gleiche in Grün macht. Aber das Tool wird noch spannender. Wir können dort auch einfach alle Fake-Shops auflisten, die zu diesem Händler gehören, das heißt zu einer von diesen 8 Gruppen, und können dann nach Marke filtern. So, das heißt, wenn ich jetzt nur noch Fake-Shops von Adidas anschauen möchte, kann ich da danach filtern und sehe dann die Fake-Shops, wo gerade versucht wird, Adidas-Produkte zu vermarkten. Auf dem Datenbank-Server ist ja das auch schon angesprochene Import-Tool. Hier werden dann auch wieder Produktinfos, Produktbilder, Beschreibungen hin und her geschoben und auch mit Kleidungsgrößen-Tabellen kombiniert. Das heißt, die Gruppe zieht sich irgendwo Infos über Produkte raus und dann sollen diese Produkte auch verfügbar sein. Deswegen sorgen wir dafür, dass es ein Zwischendateiformat gibt, wo dann egal welche Produkte da sind, das Ganze so aufgeblasen wird, dass alle Produkte in allen Größen verfügbar sind. Bei den Payment Gateways ist relativ wenig los. Hier ist ein Screenshot aus einem Payment Gateway, wo Stripe-Zahlungen abgewickelt werden. Und da kann man dann einfach sehen, dass da halt über Stripe Geld rausgetragen wird. Und zwar nicht zu knapp. Hier sehen wir ein anderes Payment Gateway, das wird, das ist meine Vermutung, wahrscheinlich genutzt, um Kreditkartendaten zu nutzen. Hier findet man Hinweise auf eine Terminalnummer. Man sieht, dass da über einen unbekannten Zeitraum 360.000 US-Dollar irgendwie rausgetragen wurde. Und da wäre ich fast schwach geworden. Es gab auch die Möglichkeit, Zahlungen zu stornieren. Und zusammenlaufen tut das Ganze dann bei einem Hauptserver. Hier sehen wir jetzt ungefähr 20 Zeilen. Und diese Zeilen decken einen Zeitraum von gerade mal gut 12 Minuten ab. Das heißt, unheimlich viele Bestellungen laufen über diesen Server. Wir sehen hier Bestellungen, die verschiedenen Gruppen zugeordnet werden. Im Backend läuft alles zusammen. Das sind also Bestellungen über alle 8 Gruppen hinweg. Und die Mitarbeiter dieser Gruppen, die haben jeweils einen eingeschränkten Zugang. Wir sind hier gerade Administrator. Die können dann auch nur die Bestellungen ihrer Gruppe sehen. Und wahrscheinlich gibt es sogar Beschäftigte bei dieser Gruppe, die glauben, dass das, was sie da tun, ein ganz normales Geschäft ist, weil diese E-Mail-Adressen ja aus Datenschutzgründen sogar mit so Sternchen versehen worden sind. Und wir sehen auch, die Bestellungen bewegen sich überwiegend in einem Rahmen von unter 100 US-Dollar. In Wahrheit fallen hier diverse Währungen an, aber dieses Tool rechnet alles schon mal in US-Dollar rum. Das heißt, in Wahrheit haben wir hier Bestellungen aus ganz Westeuropa, aus noch vielen weiteren Ländern.
Also wir sind sicher, es ist Betrug, er ist groß. Und wer betrügt denn da jetzt eigentlich? Matthias ist ein sehr gründlicher Mensch, der hat auch noch viele andere Sachen gefunden auf diesen Servern, unter anderem Firmenunterlagen. Und die waren sehr interessant. Was ihr da seht, ist die Adresse. Das ist in Fuzhou, einer Stadt in China. In diesem Hochhausblock am oberen Rand scheinen Büros Arbeitsplätze zu sein. Zumindest ist das die offizielle Firmenadresse, denn es gibt echte angemeldete Firmen, die im chinesischen Handelsregister stehen und die auf Arbeitsverträge ausgeben. Das ist ein Arbeitsvertrag. Der lag auch auf dem Server. Euer Chinesisch ist vielleicht besser als meins, aber machen wir es mal so. Also da steht Arbeitsvertrag auf Probe und da steht der Job, das ist Datenerfassung, klingt erstmal harmlos, und da steht der Name der Firma. Und diese Firma gibt es, die existiert bis heute, wie gesagt, im Handelsregister. Wir haben noch mehr Arbeitsverträge gefunden. Inhalt der Arbeit in diesem Fall, Web-Frontend-Entwicklung, ja, also offensichtlich schon aktiver beteiligt an dem Geschäftsmodell. Hier sehen wir die Bezahlung, die da in diesem Arbeitsvertrag angeboten wird. Es ist ein relativ komplexes Modell. Interessant ist, dass man in der Probezeit nur 80% von dem üblichen Gehalt kriegt. Ich habe mir von chinesischen Kolleginnen und Kollegen sagen lassen, es sind relativ übliche Verträge für China, also sowohl was das Gehaltsniveau angeht, als auch die Regeln, die da drin sind. Die haben relativ strenge Urlaubsregelungen, Urlaubstage muss man rausarbeiten und so, ist alles nicht nett. Angesichts des juristischen Risikos, was die Leute möglicherweise sogar unwissentlich eingehen, ist die Bezahlung aber wirklich nicht so doll. Ne, also wenn ihr das umrechnen wollt, ungefähr durch 10 kommt ihr auf ungefähr Euro-Werte. Das ist eine Stellensuchanzeige in einer chinesischen Jobbörse, oben chinesisch, unten englisch. Sie suchen Leute, sie heuern an. Auch hier für Web-Frontend-Entwicklung und Datenerfassung. Die Gehälter, die da versprochen werden, sind nach unserer Kenntnis nicht so ganz wahr. Es ist dann doch ein bisschen weniger. Hier ist die Gehaltsliste. Wie gesagt, durch 10 kommt ihr ungefähr auf die Euro. Interessant daran ist noch was, weil ganz oben, Gehalt und Kontostand der Firma, und da sind die Namen. Interessant ist der da. Der kriegt immer am meisten und taucht aber nirgendwo in den Rollenbeschreibungen auf, der macht nichts. Und er heißt Herr Schwarz, also wenn man diese Schriftzeichen übersetzt, heißt es Herr Schwarz, Mr. Black. Es gibt noch einen zweiten Menschen in der Firma, der auch nichts macht und ähnlich viel Geld kriegt, der heißt Herr Weiß. Es ist uns leider, muss ich sagen, nicht gelungen, diese beiden Menschen zu identifizieren. Wir wissen sozusagen nicht, wer die Hinterleute, die kriminellen Hinterleute dieses Unternehmens sind. Ja, die Menschen zum Unternehmen, die kann man finden, die scheinen aber eher so Strohleute zu sein. Einer davon hat auch französischen Kollegen ein kurzes Interview gegeben und hat gesagt, wir haben hier ein ganz legales Unternehmen, wir wissen nicht, was ihr von uns wollt. Hier sehen wir noch ein bisschen was zur Finanzstruktur. Ich finde die Liste insofern interessant, wenn ihr euch die kurz anguckt, das sind Monate, ne? Das ist Jahr 2021, Januar bis Dezember. Die haben am Anfang Verlust gemacht. Die mussten erst in die Gewinnzone kommen. Und es hat eine Weile gedauert, weil man muss diese Webseiten ja erstmal bewerben, die müssen bei Google gefunden werden, die müssen Opfer finden. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber sie sind in die Gewinnzone gekommen. Das sind Bestellversuche, also Menschen, die aktiv wirklich auf deren Seiten bestellt haben, über einen längeren Zeitraum. Die Balken, die wir da in einer anderen Farbe dargestellt haben, die sind was? Das Weihnachtsgeschäft. Dezember. Auch für Betrüger ist das Weihnachtsgeschäft wichtig. Deswegen Vorsicht, also ab Black Friday, ja, nur so als Tipp, ab Black Friday wird es echt heikel im Internet, wenn man da bestellt. Bis Weihnachten, danach wird es wieder ein bisschen ruhiger. Aber ich, vielleicht merkt ihr das auch, mir geht es zumindest so, ab Black Friday nehmen die Spam-Mails-Angebote massiv zu. Deswegen. Was wir auch gesehen haben, Matthias hat es schon erzählt, was macht eigentlich ein Datenerfasser bei dieser Gruppe? Das da. Er scannt Webseiten von realen Shops, von Marken. Links seht ihr Marken, das sind reale Webseiten von Marken wie Adidas, Superdry und so weiter. Und dann steht da ein Datum und ein Name und dann steht da, ja, diese Website haben wir gescannt, wir haben Bilder in dem Format da runtergeholt und kopiert. Dann gibt es da so Anmerkungen, da steht dann, ja, aus den und den Gründen konnten wir die Website nicht erreichen, da konnten wir die Bilder nicht klauen. Das wird alles fein säuberlich notiert, aufgeschrieben, es ist ein richtiges Unternehmen. Wir sehen Betrug in einem organisierten Maßstab, wie ich es zumindest vorher noch nicht gesehen habe. Mich hat das durchaus schockiert. Nur ganz kurz, welche Marken funktionieren am besten? Also Vorsicht ab Black Friday, Vorsicht bei Nike und Adidas. Die werden offensichtlich sehr gern gefälscht, weil sie gut funktionieren. Auch das fand ich interessant. Das sind Handbücher. Diese Bande hat Handbücher gefertigt, um neue Leute anzulernen. Und zwar möglichst schnell, sie in WordPress zu schulen, sie darin zu schulen, wie man diese Webseiten anlegt. Ich habe dieses, das Rote ist da unten die Übersetzung davon. Ne? Erkläre einfach und klar, was du verkaufen willst. Da geht es um SEO. Da geht es darum, wie man eine Seite am besten optimiert, damit sie bei Google gut gefunden wird. Hier ist noch eins, ein Auszug aus dem Handbuch. Da geht es darum, wie man die Seiten anlegt und wo man Titel anlegt und solche Dinge. Und jetzt kommen wir... Was haben wir eigentlich mit den Daten gemacht?
Ja, wenig überraschend waren wir nicht die Einzigen, die in Fake-Shops schauen. Vor der Veröffentlichung habe ich mit einer Person gesprochen, die vielleicht sogar hier ist. Der waren diese Datenlecks auch aufgefallen, aber die Person hatte da auch nicht näher reingeschaut, so wie wir das am Anfang auch nicht so interessant fanden. Es gibt hier rechts oben zu sehen das Unternehmen Yarix aus Italien. Die haben tatsächlich in 2023 bereits einen Bericht über ein Subset unserer Gruppe veröffentlicht. Die hatten dort etwa 13.000 Domains in der Hand. Nach der Veröffentlichung haben mich eine ganze Menge Leute kontaktiert, unter anderem die drei hier gezeigten. Blogposts wurden mir zugespielt, mitgeteilt. Das war ganz interessant zu sehen, weil ich Fake-Shops vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte und plötzlich gibt es viele Gruppen und unsere ist nur eine davon, denn einige dieser Leute haben mir geschrieben und gesagt, ja, die habe ich auch auf dem Zettel und ich habe dann reingeguckt und gesagt, ja, ist eine ähnliche Gruppe, kommt wahrscheinlich sogar auch aus China, aber ist ein anderes Framework, ist eine andere Gruppe. Das war ja ganz interessant, bisschen überraschend. Was tun wir also? Wir machen ein Responsible Disclosure. Wir informieren die verantwortlichen Stellen oder auch andere Stellen, die das Ganze interessieren könnte. In diesem Fall natürlich nicht die Betreiber dieses Fake-Shop-Netzes, sondern zuallererst Strafverfolgungsbehörden. Da waren manche mehr, manche weniger motiviert. Wir haben ein Informationspaket geschnürt und das Ganze dem FBI, der NCA aus UK, dem BKA, dem LKA und Europol angeboten. Und FBI und NCA waren sehr interessiert. Denen haben wir einen kleinen Vortrag gehalten und relativ detailliert erzählt, was wir da sehen. Und wir haben auch Listen überreicht mit diversen Informationen, die diese Behörden hätten nutzen können, um dieses Netzwerk abzuschalten, zumindest von technischer Seite.
Kurze Anmerkung, ne? In Deutschland ist es nicht so einfach, das BKA hat gesagt, Ländersache, Kleinkriminalität interessiert uns nicht.
Genau, das LKA Schaut rein, wenn es Zeit hat. Und von Europol, ja, die haben die Liste von Domains genommen, ansonsten kam da nicht so viel zurück. Dann gab es Anfang Mai die Veröffentlichung in den drei Zeitungen und kurz vorher hatten wir noch die Verbraucherzentrale informiert und da einmal die Liste von Domains übergeben, damit die das in den Fake-Shop-Finder einpflegen können. Außerdem haben wir mit Google, Stripe, Cloudflare gesprochen, weil dieses Fake-Shop-Netzwerk extrem auf Google angewiesen ist, weil die ihre IP-Adressen hinter Cloudflare verstecken und weil sie massiv Stripe-Accounts nutzen, um Geld zu verschieben. Nach der Veröffentlichung kam außerdem in wechselnder Frequenz Forschende auf uns zu. Im Prinzip haben wir allen, die uns geschrieben haben, es sei denn, es war komplett anonym, unsere Liste von Domains und manchmal auch mehr zur Verfügung gestellt. Im August gab es nochmal einen kleinen Peak. Da hatte dann das LKA Niedersachsen Interesse und auch die französischen Behörden haben sich gemeldet. Und die französischen Behörden hatten ein bisschen mehr Interesse. Die saßen mit einer ganzen Menge Leute da, als ich dann erzählt habe, was wir hier gefunden haben. Wir haben dann in der Vorbereitung dieses Vortrags bemerkt, dass dieses Fake-Shop-Netzwerk immer noch da ist. Wir haben da sehr lange bewusst nicht mehr so richtig reingeschaut, denn das war dann Sache der Strafverfolgungsbehörden und da lasse ich dann lieber die Finger von einem Server, der hoffentlich vielleicht bald irgendwo einkassiert wird. Ist wahrscheinlich nicht passiert. Wir haben denen Infos gegeben, die haben dann nicht so viele Infos zurückgespielt. Jedenfalls haben wir festgestellt, dieses Netz ist noch da und haben wieder jede Menge Domains gefunden und dann in diesem Fall Cloudflare, Google und Jonas angeschrieben und auch die Verbraucherzentrale hat wieder ein Update bekommen. Hervorzuheben ist hier die Reaktion von Jonas. Die haben die Chance erkannt. Die haben gesagt, hey, wir können unsere Know Your Customer Prozesse verbessern, denn da hat es jemand geschafft, mehrere tausend Mal dran vorbeizukommen, mehrere tausend Accounts anzulegen und Domains zu registrieren. Bei Google sah das Ganze anders aus. Google hat ein Tool, Safe Browsing, kann man nicht nur nutzen, um irgendwie Internet zu zensieren, sondern man kann auch was Gutes tun, indem man so Fake-Shops da reintut, damit Leute dann eine deutliche Warnung sehen, wenn die Seite aufgerufen wird. Ich hatte 75.000 Domains. Google wollte, dass ich 75.999 Mal dieses Capture löse. Wir haben mit der Pressestelle gesprochen. Ich habe mit Freunden gesprochen, die Google intern irgendwo arbeiten. Die haben das intern versucht zu eskalieren. Und nee, wir sollen das Formular nutzen. Nichtsdestotrotz hat sich einiges getan. Nach der Veröffentlichung waren viele Domains dann relativ zeitnah nicht mehr erreichbar. Und wenn man sich heute anschaut, die Domains, die wir der Gruppe zuordnen, dann wird häufig das hier angezeigt. Vielleicht gibt es andere Forschende, die vielleicht das Capture automatisiert lösen, unter Domains einkippen oder vielleicht gibt es genug Betroffene, die dann, um andere zu warnen, die Domain im Nachhinein reporten. Wir haben also ein Infopaket vor allem für Law Enforcement geschnürt. Wir haben gesagt, Bogus Bazaar, wahrscheinlich gegründet vor 2014. Es gibt Beschäftigte, viele in den letzten drei Jahren, mehr als 1 Million Bestellungen mit weit über 50 Millionen Euro Bestellvolumen mit dem Disclaimer, wir wissen nicht, wie viel tatsächlich geflossen ist. Dazu gibt es um die 850.000 E-Mail-Adressen, das heißt, Leute haben mehrfach bestellt. Und in etwa der Hälfte der Fälle haben wir vollständige Kreditkartendatensätze, einschließlich CVC und Expiry Date. Die Infrastruktur ist ganz überwiegend in den USA gehostet bei Node6, EGI Hosting und Eonix. Bis heute wird Cloudflare als Proxy genutzt und als Payment Provider neben den Kreditkarten sind uns Stripe und PayPal aufgefallen. Im Mai hatten wir die knapp 76.000 Domains, 22.000 online auf 50.000 IP-Adressen und wenigstens 6 Untergruppen, die wir Franchises nennen können. Heute ist die Gruppe weiterhin aktiv, Teile der Infrastruktur wurden und werden wesentlich weiterentwickelt und eine Teilgruppe operiert bis heute Shops unter mehr als 15.000 Domains. Was hat sich verändert? Heute greift man oft auf die .shop-Domain zu. Oder nutzt die, willst du das sagen?
Nee, ich habe nur noch eine Bitte zum Schluss.
Okay, dann sage ich das. Auch Brian Krebs hat neulich festgestellt, Spammers and Scammers gravitate towards domains in the new generic TLDs because these registrars tend to offer cheap or free registration with little to no account or identity verification requirements. Wunderbar.
Die Gruppe ist noch da. Es ist nicht viel passiert, außer dass sie ihre eigene Infrastruktur verbessert hat. Nach meinem Gefühl werden auch die gefälschten Seiten besser, weil sie nicht mehr fremde URLs nutzen, sondern eigene aufsetzen und so. Deswegen bleibt mir nur eine Bitte, und die meine ich sehr ernst. Das da. Ja, das wird immer so schön gepostet, so schnell im Netz. Ja, Anzeige ist, macht das bitte. Ich meine es sehr ernst, macht das bitte. Weil es hilft, nicht euch. Ihr habt Ärger, ihr habt Stress, ihr müsst es melden. Euch hilft es leider nicht, das ist genau der Grund, was uns davon abhält. Aber je mehr Menschen sowas anzeigen, desto höher sind die Zahlen in der Kriminalitätsstatistik. Und je höher die Zahlen in der Kriminalitätsstatistik sind, desto größer ist die Chance, dass zuerst Polizei und dann Politik auf das Problem aufmerksam werden und dann doch etwas tun, um euch zu schützen. Weil darum geht's. Im Moment seid ihr auf euch angewiesen. Ja? Ihr könnt nur selber darauf achten. Es gibt nicht viel Schutz. Wir müssen gemeinsam die Aufmerksamkeit verändern für dieses Problem. Und diese Recherche hat mir gezeigt, das Problem ist gigantisch, sehr viel größer, als wir alle bisher geglaubt haben. Nach meiner Kenntnis konnten wir zum ersten Mal zeigen, dass hinter Fake-Shops, was so als Kleinkriminalität wirklich gilt bei der Polizei, organisierte Strukturen stecken und die sehr gut organisiert sind und in gigantischem Ausmaß Geld verdienen. Also bitte, nehmt das mal ernst. Postet es nicht nur, sondern macht es auch. Vielen Dank.
Einen großen Dank an euch und ein besonderes, wichtiges Thema, diese Awareness hier zu steigern. Natürlich ist es so, man kommt sich da oft klein und ein bisschen schwach vor im Kampf gegen solche großen Riesen. Und deshalb die kurze Frage, während ihr euch schon mal zu den Mikrofonen begeben könnt. Wir haben doch eigentlich zwei große Verbündete in diesem Kampf, die auch um eine ganze Menge Geld betrogen wurden. Das sind zum einen die Firmen, Nike, Adidas und Co. Und zum anderen vermutlich die Finanzämter. Habt ihr damit Erfahrungen? Haben die das irgendwie versteuert? Habt ihr da Einblick gehabt? Oder also, wie reagieren die Firmen darauf?
Mein Kontakt zum chinesischen Finanzamt ist relativ schlecht. aber was wir natürlich gemacht haben, ist, die Firmen zu fragen. Große Markenfirmen, ich habe eine ganze Reihe davon angefragt, Kollegen haben weitere angefragt. Macht ihr was? Stört euch das nicht, dass eure... Und die Antwort war immer, wieso, wir tun noch ganz viel gegen Produktfälschung. Nein, es geht nicht um Produktfälschung, es geht darum, dass jemand eure Webseiten fälscht und mit eurem Namen Geld verdient. Ja, wir machen ganz viel gegen Produktfälschung. Nein, ist leider die Antwort. Die Firmen machen nichts. Und auch deswegen zeigt das an.
Gibt nichts zu tun, es war nichts gefälscht. Matthias, hast du mal versucht, deinen, ich sag mal, Weg als OSCP-Prüfung zu verkaufen?
Noch nicht.
Wir haben eine Frage von Mikrofon 1.
Ja, vielen Dank für den Talk. Eine Frage ging mir durch den Kopf. Wurde das auch den chinesischen Behörden gemeldet?
Selbstverständlich. Also wir haben selbstverständlich die Firma konfrontiert. Ja, das gebietet die journalistische Ethik. Wir haben also die Firma selbst konfrontiert. Ich habe auch mehrere Personen, die dort arbeiten, angeschrieben, die wir identifizieren konnten. Ich habe die chinesische Botschaft konfrontiert. Die Antwort? Keine einzige. Tut mir leid.
Vielen Danke. Dank für die Antwort. Und ich sehe, wir haben schon Fragen aus dem Internet.
Genau, mehr als eine. Erste Frage, wie kommt man denn an so eine Canary Credit Card?
Es gab einen Anbieter, ich glaube, das waren Forschende, die an einer Uni angesiedelt waren. Die haben das einfach so kostenlos als Service angeboten. Inzwischen gibt es auch kommerzielle Anbieter. Das Stichwort Canary-Kreditkarte liefert die gewünschten Ergebnisse.
Vielen Dank. Wir haben an Mikro 4 jemanden.
Hallo. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, ihr habt gesagt, man sollte nicht nach China reisen wollen. Hattet ihr irgendwie Konsequenzen für euch persönlich?
Bisher nicht.
Bisher nicht.
Danke.
Das wäre auch meine Frage gewesen, und klickt seitdem das Telefon komisch? Kriegt ihr mehr E-Mails als sonst? Mit Links?
Es gibt auch noch keine schwarzen Vans vor meiner Tür.
Ja, vielen Dank. Dann eine Frage von Mikrofon 1.
Hi, wie ist die Gefahr bei PayPal als, ich sag mal, Proxy beim Bezahlen?
PayPal wird von diesen Kriminellen gern ausgeschlossen, weil PayPal ja so ein Vertrauenssystem bietet, ne? Also man kann ja gerade, wenn man geschäftliche Überweisungen macht, eben nicht das nur für Freunde, sondern das andere, und das wollen die nicht, weil dann kommen sie nicht an ihr Geld.
Also das war
genau, also man kann schon über PayPal bezahlen, aber nur als Spende, und da greift dann kein Käuferschutz. Damit wird das ausgehebelt.
Vielen Dank. Eine weitere Frage aus dem Internet.
Als wie groß schätzt ihr denn den negativen Einfluss von so Fake-Shops auf legitime Webshops ein, beziehungsweise auch auf Plattformen, die jetzt vielleicht nicht so groß sind wie Amazon oder so?
Können wir nicht schätzen. Ich kann nur sagen, wer eine dieser Marken meine, ich hätte damit ein Problem. Aber wie gesagt, wir haben die Firmen gefragt, die Antwort war sehr nichtssagend, ich kann es leider nicht sagen.
Vielen Dank, wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Mikrofon 2 war, glaube ich, zuerst.
Also ihr habt es ja schon ein bisschen indirekt angesprochen. Inwieweit seht ihr eigentlich, dass es strukturiert staatlich organisiert ist in China und dass da noch größere Strukturen hinterstehen und das nicht privatwirtschaftlich ist?
Da begeben wir uns in den Bereich der Spekulation. Das mache ich sehr ungern. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, da gibt es eine große kriminelle Bande. Wir haben die chinesische Regierung indirekt oder die chinesische Botschaft informiert. Es ist nichts passiert. Zieh deine Schlüsse. Also möglicherweise wird es geduldet. Ja, es gibt Länder, da wird so etwas geduldet, solange nicht die eigene Bevölkerung betroffen ist. Möglicherweise gibt es andere Gründe, da nicht einzuschreiten. Möglicherweise wird eingeschritten und wir sehen es nicht. Zwischen China und uns ist schon auch die Kommunikation schwierig. Ich kann es nicht sagen.
Dann haben wir eine letzte Frage von Mikrofon 3.
Jetzt auch zu dem Thema, warum ihr nicht mehr nach China reisen wollt. Wovor habt ihr genau Angst? Die Behörden dort, warum wollen die euch Böses? Oder die Kriminellen, die könnten ja auch hierher kommen.
Wir haben nicht gesagt, das glaube ich nicht. Die haben anderes zu tun, die müssen Geld verdienen. Wir haben nicht gesagt, dass wir nicht nach China reisen. Es ging nur darum, wenn man so etwas macht, sollte man sich der Risiken oder der potenziellen Risiken bewusst sein. Macht es nicht blauäugig. Darum ging es, glaube ich, wenn ich dich richtig interpretiere.
Ja, also ich würde, glaube ich, auch schon noch nach China reisen. Ich habe vorher eine Datenleck-Geschichte mit den USA gemacht und dann bin ich einfach sehr bewusst eingereist und hatte einen wirklich leeren Laptop und ein wirklich neues Handy. Habe das den Laptop seither auch nicht genutzt. Also ich würde sehr vorsichtig sein.
Das ist ein super Appell für den Schluss. Vielen, vielen Dank nochmal für den spannenden Vortrag und die wirklich interessanten Insights, vor allem auch die Auswirkungen und die Größe davon.
Danke fürs Zuhören.
Hi, Matthias, euer Applaus.